Die Liebe ist überall. Herzlich willkommen beim Bildung der Zukunft Podcast. Ich heiße dich heute wieder herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, liebe Zuschauenden. Wie immer, wie ihr es gewohnt seid, mit mir an meiner Seite, zwar nur digital an meiner Seite, die liebe Jennifer. Hallo Jennifer.
Hallo Dirk, hallo liebe Zuhörer, Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid für unser heute spannendes Thema. Man glaubt jetzt, es hat was mit Liebe zu tun. Vielleicht hat es das auch, vielleicht auch nicht. Vielleicht dürfen wir uns dem liebevoll zuwenden. Das wäre, glaube ich, eher meine Herangehensweise.
Genau. Warum ich diesen Einstieg gewählt habe, ich weiß nicht, man kann es, glaube ich, nicht sehen gerade. Du hast einen speziellen Punkt. Aha. Amour. Die Liebe ist überall. Ja, was ist unsere Idee? Und zwar geht es ja darum, oder wir wissen aus sicherer Erfahrung, aus sicheren Quellen, dass hier Eltern zuhören, dass aber auch pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und teilweise sogar SchülerInnen zuhören. Und wir haben uns gedacht, lass uns doch vielleicht mal, das ist so ein bisschen die Perspektive switchen, aber lass uns doch mal gucken auf die ja, speziellen Handlungsweisen von verschiedenen Elterntypen, so nenne ich es jetzt mal. Also Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder, was auch immer das bedeutet. So. Und zeigen dann manchmal ein paar Verhaltensweisen, die durchaus komisch sind. Ich nenne das jetzt mal komisch. Und
Ich sage gerne interessant.
interessant. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir gedacht haben, wow, wir machen jetzt mal die Folge und haten jetzt mal über bestimmte Typen von Menschen ab. Gar nicht. Sondern eher auch als Angebot
Oh,
zur Reflexion.
schade.
Oh, als Angebot zur Reflexion. Ne, also zu gucken, okay, bin ich hier vielleicht in irgendeiner, in Anführungszeichen, Schublade drin? Ist es das Verhalten, was ich wirklich zeigen will? Oder sehe ich das wieder als Lernchance, als Möglichkeit, zum Wohle meines Kindes zu agieren? Das ist so die Idee, wie ich zumindest an dieses Thema rangehen würde wollen.
Ja, das klingt sehr vernünftig.
Willkommen in der vernünftigen Welt. Ja. Ja, ich finde es witzig, ich finde es witzig, ich finde es wichtig, dass wir nicht nur, wir leben halt in der Welt, in der wir leben, aber dass wir wirklich Liebe spreaden und eben nicht Hass oder ich weiß es besser und die anderen sind alle doof und so. Nichtsdestotrotz gibt es einfach auch Verhaltensweisen, die destruktiv sind. Und wenn wir jetzt beim Thema, oder wenn ich vielleicht mal so den Einstieg da wählen würde, dann ist es so dieses, fallen mir natürlich direkt mal zwei Begriffe ein, wie Eltern gerne geclustert werden. Das eine ist Rasenmähereltern und das andere sind Helikoptereltern. Und ich finde es so, ich kann beides total gut nachvollziehen irgendwie, aber es ist beides nicht hilfreich. Also klassisch Helikopterkinder, wenn wir da vielleicht mit anfangen, dass sich die Eltern eigentlich in einem Übermaß kümmern, die Kinder von A nach B und am liebsten in die Schulbank setzen, machen und tun und damit ihre Kinder jeglicher Selbstständigkeit, jeglicher oder ganz viele Erfahrungen berauben, die sie für ihr Größerwerden, für ihr Erwachsenen, für ihr Erwachsenwerden, das klingt so schlimm, für ihr Älterwerden einfach benötigen. Ganz viel soziale Interaktion. Und die Steigerung davon ist ja gefühlt noch Rasenmähereltern, die das machen, beziehungsweise noch jegliche potenzielle Gefahr. Also alles, was irgendwie zu einer Gefahr, zu einem Problem, zu einer Stresssituation führen konnte, vorher wegmähen. Also ich habe dann immer so ein, wenn ich an Rasenmähereltern denke, so ein Kind im Kopf, welches in so ein, es gibt doch diese mannsgroßen Fußbälle, wo man dann, also wo alle in so ein Gummiball oder in so einen Ball und dann wird man selber zum Fußball und rollt halt so über so Wiesen, sowas. Also da ist man total safe drin. Ne? Hat aber auch, also
Total eingeschränkt auch, ne?
ja,
Persönlicher
danke.
Kontakt ist gar nicht möglich. Man kann gar nicht so richtig aufeinandertreffen. Berührung ist auch nicht drin.
Und beide Typen sowohl Helikopter als auch Rasenmäher verständlich. Inneres Alarmsystem, inneres Sicherheitssystem. Ich möchte meine Kinder beschützen. Ich möchte, dass es ihnen gut geht. All das sind sicherlich Gedanken und Gefühle, die da auf der Elternseite stehen. Nur zwischen etwas gut meinen und gut machen können manchmal, also kann ein Riesenunterschied vorherrschen. War das grammatikalisch annähernd richtig? Nee, ne?
Da
Jennifer.
gab es auch irgendeinen Song, ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt die Ärzte waren oder Toten Hosen, ne? Das Gegenteil von gut ist nicht gleich gut gemeint oder so. Ich weiß nicht mehr genau, aber dieses gut gemeint ist immer auch gefährlich, ne? Also, weil das würde ja bedeuten, man wüsste wirklich, was für den anderen das Beste ist. Und das finde ich generell immer etwas schwierig, weil das weiß im besten Fall auch nur derjenige selbst. Wenn natürlich auch die Eltern immer die Profis sind für ihre eigenen Kinder, weil sie ihre eigenen Kinder wahrscheinlich mit am besten kennen. Nur aus der eigenen Angst raus und der eigenen Erfahrung raus kreieren sie Räume, die sie gerne gehabt hätten. Aber ob das die Räume sind, die die Kinder gerne hätten, das ist doch noch die große Frage, die offen bleibt. Und ich kannte den Begriff Rasenmäher gar nicht. Ich habe mir dann gerade selber so überlegt, was können die jetzt da rasen? Mehr sein oder die Rasenmähereltern, aber du hast es ja dann erklärt, das war sehr hilfreich für mich nochmal. Der Begriff war mir neu. Und das ist ja im Grunde genommen dann nochmal eine Steigerung der Helikoptereltern. Die Helikoptereltern machen das Ganze ja so ein bisschen aus einer Metaebene, also die schweben so über allem und schauen das da. Und die Rasenmähereltern machen dann ja wirklich die Bodenarbeit und sind direkt vorm Kind, so stelle ich mir das gerade vor. Ne? Das Kind darf hinter dem Rasenmäher hergehen sozusagen. Und vorne wird alles fein säuberlich sortiert. Ja, ich komme auch aus so einem englischen Gartenhaus, wo wirklich auch noch mit der Rasenkantenschere und manche Grashalme werden auch noch mit der Schere von meinem Vater zurechtgestutzt. Also da ist wirklich alles akkurat. Ich habe da also jetzt ein schönes Bild für. War aber jetzt nicht im Erziehungsverhalten so. Also das war wirklich nur bei dem Rasen so. Bei meinem Vater. Von daher durfte ich viele Erfahrungen selber machen und bin da heute auch sehr dankbar, dass ich doch in meinen Erfahrungen auch so viel lernen durfte. Also es geht ja um dieses Wachstum. Und das Wachstum gelingt eben nur dann, wenn ich selber Erfahrungen mache und in den Erfahrungen etwas lerne. Und dann entsteht ja im Grunde genommen dieses Wachstum. Und das wird den Kindern genommen, wenn ich helikoptermäßig darauf achte oder rasenmähermäßig darauf achte, dass sie diese Erfahrung gar nicht machen müssen. Und das ist einfach sehr, sehr schade, weil da einfach viel Erfahrungsraum und Wachstumspotenzial genommen wird, wo Kinder gar nicht die Möglichkeiten haben, auch ja, Dinge selber zu handeln, Dinge selber auch lösen zu dürfen, auch Herausforderungen, Probleme, das ermöglicht ja diese Entwicklung von der Selbstwirksamkeit. Ich kann selber mich den Dingen stellen und kann eine Lösung daraus finden. Und dann fühlt sich das für mich richtig gut an. Da gewinne ich Selbstvertrauen, weil ich merke, oh, das habe ich jetzt selber geschafft. Super. Und nicht, ach, da wollen jetzt meine Eltern zu. Das nennt Seligman auch erlernte Hilflosigkeit. Also wenn ich immer meine Eltern brauche, ich kann das ja alles gar nicht selber. Dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, auch ja dieses Persönlichkeitswachstum zu erleben, weil ich einfach da stecken bleibe auf einer Stufe und immer darauf hoffe oder vertraue, dass meine Eltern das schon regeln werden.
Ja, vor allem, und ich erzeuge doch dadurch noch eine geringere Frustrationstoleranz, noch mehr Stress, noch mehr genervt sein. Wenn meine Komfortzone so klein ist, weil Mami und Papi alles immer irgendwie, ich bleibe jetzt den Rest so, ne? Mami und Papi quasi immer mich da so beschützen und in diesen Kokon packen, dann ist schon, wenn ich dann auf einmal hier bin, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ein Kind brüllt mich an, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ja, also für alle die den Podcast hören,
So, ja.
Dirk hat sich gerade reingezoomt in ein Guckloch und hat das Leben nur noch durch dieses eine Guckloch betrachtet. Und dabei fehlt natürlich komplett die Weite, dass man wirklich auch alles wahrnehmen kann. Und das Limitierende ist der Faktor, den wir uns damit ja selber dann geben.
Genau, also es ist auf so vielen Ebenen so eben nicht hilfreich, sondern so, ach Gott, jetzt fällt mir das Wort einfach nicht ein. Aber vielleicht, um nochmal die Perspektive vielleicht der Eltern einzunehmen oder vielleicht zu sagen, okay, ich frage mich ja gerne immer so, was steckt dahinter? Und jetzt gar nicht das ausschlussgebende Ereignis immer, sondern so welche Grundemotion oder welcher
Ja,
Wunsch, ne? Und
ja.
dieser Wunsch nach Kontrolle oder Sicherheit, ne?
Ja.
Das Überleben sichern. Also es hat ja bisher nicht geklappt hier mit Kindern bei mir in meinem Leben, aber ich denke immer, so ein Spielplatz muss doch eigentlich für Eltern das Grauen sein. Da lauert doch der Tod überall. Die klettern aufs Gerüst, ne? Die klettern da irgendwelche Seile hoch. Oh Gott, ne? So, ich kann das total nachvollziehen. Aber
Ja.
eine gesunde Einschätzung, was ist wirklich eine Gefahr? Und da hat es einfach in den letzten Jahrzehnten, möchte ich sagen, dazu geführt, dass man gemerkt hat, oh, da ist mal ein Unfall passiert. Jetzt müssen wir aber total überreagieren. Jetzt machen wir das, also gehen wir in das Extrem, weil sozusagen bei einem Klassenausflug in 27 Jahren einem Kind was passiert ist, streichen wir alle Klassenausflüge, so ist mal überspitzt gesagt. Ne?
Ja.
So ist oft diese Reaktion. Und das ist einfach nicht angemessen. Also wir laufen alle, wir machen bei jeder Aktion eigentlich, die wir als Mensch tun, individuell, machen wir eine Abwägung, lohnt sich das Risiko?
Ja.
Also, und es lohnt sich, das Risiko ins Auto zu setzen und mit 200 über die Autobahn zu fahren. Aber Fallschirmspringen? Oh, nee, da ist mir das Risiko zu hoch. Ist es mit der Bahn fahren? Ja, also diese ganzen alltäglichen Dinge, da sagen wir, das Risiko ist völlig in Ordnung. Und dann, bei manchen Dingen sagen wir, okay, da ist es nicht in Ordnung. Und diese Risikoeinschätzung, die wir oftmals für die Kleinen vornehmen, da dürfen wir, und jetzt habe ich natürlich, dadurch, dass ich jetzt ja keine Kinder habe, vielleicht auch jegliches Recht zur Argumentation verloren. Aber da dürfen wir einfach nochmal hinschauen. Also individuell aus meinem Leben kann ich sagen, wenn ich mit meinem Rennrad Fahrrad fahre, ziehe ich einen Helm auf. Wenn ich Ski fahre, ziehe ich einen Helm auf. Wenn ich mit meinem Hollandrad von A nach B fahre, ziehe ich keinen Helm auf. Das ist meine Risikoeinschätzung. Ne? Also so dieses und wir können versuchen, uns in diesen Kokon zu packen, in diesen Michelin-Männchen-ähnlichen, was auch immer. Wir berauben uns aber, also wir gaukeln uns ein Gefühl der Sicherheit vor, welches wir ja auf den Rest, das restliche Leben projizieren. Wir könnten alles sicher gestalten und nehmen uns ganz viel Erfahrungsmöglichkeit. Das ist einfach schade. Und deswegen nochmal vielleicht auch an die Eltern da draußen, die das manchmal so merken, oh, ich bin da ein bisschen ängstlich, ich bin da ein bisschen überprotektiv. Vielleicht bei sich selber hinschauen und zu gucken, okay,
Ja.
wie kann ich mit dieser Emotionalität besser umgehen, dass ich diese Ängste nicht auf mein Kind projiziere und ihm damit schade.
Ja. Und es ist wie immer einfach wichtig, selber auch hinzuspüren, also als Elternteil auch immer wieder so bei sich einzuchecken. Mache ich das jetzt gerade, weil meine eigene Angst so groß ist? Und ich selber für mich da ein Setting kreiere, damit es sich für mich besser anfühlt, oder mache ich es wirklich für mein Kind? Und sehr, sehr häufig ist die Antwort, ich mache es eigentlich für mich, weil ich habe Ängste und ich denke, ja, fühlt sich für mich besser an, wenn es jetzt so und so läuft. Also ich hatte wirklich in der Oberstufe eine Klassenfahrt und da waren die dann schon so 17, 18, wo wirklich Eltern teilweise dreimal am Tag angerufen haben, um einzuchecken, wie es den Kindern geht. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, da ging das Kind, dann hatten wir so eine Gruppensitzung und haben was besprochen. Und dann ging die ans Telefon und hat gesagt, ja, mein Vater ruft an, ich musste mir jetzt sagen, wie es geht. Ich gesagt, nein, jetzt gerade musst du ihm das nicht sagen. Kannst du ihm in einer Stunde sagen, wenn wir fertig sind. Aber auch dein Vater muss lernen, dass jetzt gerade nicht die Gelegenheit ist, einzuchecken, weil jetzt sind wir gerade hier beschäftigt. So, und da habe ich auch gedacht, das muss ja wahnsinnig anstrengend für die Eltern sein, wenn das Kind jetzt 5 Tage weg ist Und derjenige sich jetzt permanent Gedanken macht, ist das jetzt noch safe und kann da jetzt was passiert sein und wie geht es meinem Kind? Und dreimal am Tag muss das Kind dem Vater Bericht erstatten, ja, ich habe gegessen und ich habe getrunken, vielleicht war ich auch noch im Klo. Also was sich die Eltern da selber auch für einen Stress mit antun. Und dann einfach mal zu schauen, hey, wie kann ich für mich selber gut sorgen, dass ich, da sind wir wieder beim Thema Gefühle halten, dass ich diese unguten Gefühle, dass ich vielleicht gerade nicht die Kontrolle habe, dass ich nicht 100% weiß, kann mein Kind jetzt schon das Klettergerüst hochklettern oder nicht, aber es will es ja erstmal unbedingt jetzt gerade versuchen, kann ich daneben stehen bleiben und selber atmen und das halten, dass sich das für mich gerade nicht so gut anfühlt. Aber mein Kind macht es großartig, ne? Also, oder übertrage ich die Angst auf mein Kind und sage, nein, du darfst da jetzt nicht hoch. Und das Kind denkt, was, warum nicht? Na, alle anderen klettern doch auch da jetzt hoch und kann überhaupt nicht verstehen, warum es da jetzt nicht hoch darf. Weil das Kind versteht jetzt nicht, ah, meine Mutter hat Angst, deswegen darf ich da jetzt nicht hoch. Sondern das Kind denkt ja auch, was stimmt mit mir nicht, dass ich das nicht auch darf wie die anderen Kinder.
Es kommt sogar manchmal dann noch zu der Angstübertragung. Also das Kind spürt, die haben ja
Ja.
fein, gutes Gespür, oh, meine Mama hat Angst. Und dann kommt manchmal sowas, also so aus meiner Beobachtung,
Ganz
so,
feine Antennen, ja.
pass, pass auf, pass auf, pass auf, ist gefährlich. Und das Kind spürt diese Energie und ja, die überträgt sich dann, aber eigentlich ist mit dem Kind alles fein. So,
Ja.
oh, also doppelt schlimm sozusagen. Ich
Und dann wird
möchte
das Kind
noch.
unsicher und dann passieren die Fehler, weil
Ja.
das Kind vorher gar keine Unsicherheit hatte und gesagt, nee, ich mach das, ich
Genau,
kann
und dann kommt
das.
das, ich hab's dir doch gesagt. Und
Naja.
eigentlich hat man es selber herbeigeführt. Also hier geht es nicht um
Ja.
Schuldzuweisung, aber das Verhalten zu erkennen, die Muster zu erkennen, ne, das ist, ich finde dann auch noch also ich kenne, aus meiner Schulzeit war das so, Klassenfahrt, tschüssi, ne? Und der Klassiker sagt euren Eltern, keine Nachricht ist eine gute Nachricht. Da gab es ja noch keine Handys. Ne? Und da wurde, da war es einfach so, da kam es dann nach einer Woche wieder und gut war es. So.
Da gab es eine Telefonkette, ne, da wurden die Eltern über Telefonkette auf dem Festnetz
Stimmt, sowas
angerufen,
gab es
wenn
auch
der Bus
noch. Ja.
irgendwie ankam und wie viel Uhr die Kinder abgeholt werden können und sowas. Ne.
Genau,
Ja. Heute gibt
stimmt,
es
absolut.
Klassenchats, wo die Eltern regelmäßig auch, glaube ich, Amok laufen und viele noch austreten, weil das so eskaliert. Ne, weil auch das ist ein Thema vom Helikopter-Elternsyndrom. Was war denn auch in Englisch? Habt ihr das verstanden? Also mein Kind hat es nicht verstanden. Habt ihr auch Probleme gehabt? So, und dann 25 Eltern antworten und drei denken sich einfach nur, das kann nicht wahr sein. Das wollen doch die Kinder selber regeln können. Wenn die dann morgens in die Schule gehen und sagen, wir haben die Aufgabe nicht verstanden, muss der Lehrer sie eben nochmal erklären oder so. Ne? Alltägliche Dinge, die dann aber durch die Eltern schon abgepuffert werden. Der Lehrer hat wahrscheinlich schon eine E-Mail abends im E-Mail-Fach. Die Hausaufgaben wurden nicht verstanden und 25 andere Eltern haben es auch bestätigt und so. Und man denkt, oh,
Ja.
was geht da gerade ab?
Ich
Also
meine, da
ja.
kommen wir beim Umsetzungsimpuls, finde ich auch noch, können wir dazukommen, wie man mit diesen Eltern umgehen kann. Auch mit Mails und WhatsApp oder sowas.
Ja.
Ja.
Was wir allerdings noch nicht angesprochen haben bei Elterntypen, sind natürlich auch die, die eher so in Richtung Vernachlässigung gehen. Die haben wir halt auch noch. Ne? Wir haben jetzt ja auch die in Anführungsstrichen Luxusprobleme, wo die Eltern wirklich da sind und zu viel da sind, die Kinder zu wenig Raum haben, die Kinder nicht den nötigen Wachstumsraum haben, weil sie alles abbekommen, alles abgenommen bekommen von den Eltern. Und da eben gar nicht die Möglichkeit haben, auch selber Erfahrungen, wichtige Erfahrungen zu machen, Dinge zu organisieren, auch Dinge abzusprechen mit Klassenkameraden und so weiter. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch noch die, die, sage ich mal, vielleicht zwei berufstätige Eltern haben, die immer viel später nach Hause kommen als das Kind, wo das Kind wirklich auf sich allein gestellt ist oder wo vielleicht sogar die Eltern alleinerziehend sind und man da auch weniger Unterstützung von den Eltern bekommt und wirklich viel mehr Dinge auch selbstständig regeln darf, muss vielleicht auch an der Stelle und dadurch natürlich mehr die Möglichkeit hat, auch ja, selbstständig zu werden. Also das sind oft auch sehr, sehr selbstständige Kinder, die eben gar nicht anders eine andere Wahl haben. Aber die haben wir natürlich auch, ne? Wenn wir jetzt bei Elterntypen sind, die Eltern können vielleicht noch nicht mehr die Sprache, auch das gibt es, ne, dass man dann Dinge mit den Eltern absprechen will. und in die Situation kommt, wo die Eltern die Sprache gar nicht beherrschen, man da gar keinen Austausch, ja, so schnell auf jeden Fall nicht herstellen kann. Auch das sind ja Phänomene, die auch zunehmen.
Absolut. Ja, ich glaube, es gibt bei den Mein Kind ist mir egal, Eltern, nenne ich die jetzt mal, gibt es, glaube ich, zwei, oder ist die Range, glaube ich, riesengroß, also das Spektrum. Und jetzt ist mir, mein Kind ist mir egal, ist natürlich in Anführungszeichen zu sehen. Es ist ja, es ist, glaube ich, eher so dieses, muss halt sehen, wie es klarkommt. So ist vielleicht besser formuliert. Ich weiß noch, an der Schule in Düsseldorf oder so, da sagte mir eine Lehrerin, sagte mir mal, ja, wir haben hier auch so 20, 25% Schlüsselkinder. Ne, so eine absolute Villengegend. Da sind die alle berufstätig oder auf ihrem Selbstverwirklichungstrip oder in Urlaub oder sonst wo. Und die Kinder machen, müssen halt sozusagen morgens kommen ungefrühstückt, haben halt, ne, kommen die in die Schule. Und das ist aber nicht das fehlende Geld oder sonst irgendwas, ne, sondern das ist halt einfach so, ja, wir machen halt unser Ding und hier Schule ist für verantwortlich, macht ihr mal. Und dann gibt es natürlich auch die, wo du sagst, boah, das ist echt, die haben prekäre Jobs, die haben es irgendwie nicht gut gehabt oder leicht gehabt im Leben oder was auch immer und müssen halt früh raus und oder kriegen es nicht hin oder was auch immer und haben halt sind auf dem anderen Spektrum dieses keine Zeit, mich irgendwie zu kümmern.
Ja.
Und ja, und das ist für die Kinder, und das ist ja der entscheidende Punkt, sind alle Elterntypen, die wir bis jetzt genannt haben, oder ist es nicht ideal? Und es geht auch gar nicht darum, dass, weil das ja hoffentlich jetzt klar geworden ist, es geht nicht darum, dass die Kinder in einem weichen Kokon ohne Berührungspunkte mit dem Leben aufwachsen sollen. Aber zu gucken, okay, was wäre vielleicht ein gutes Maß des Kümmerns, ein gutes Maß des Daseins und ein guter Umgang mit der Institution Schule, den pädagogischen Fachkräften, Lehrkräften und so weiter. Und
Ist das etwas, was mein Kind alleine regeln kann? Also was es irgendwie handeln kann? Mir fällt gerade kein deutsches Wort für handeln ein. Ist auch immer so lustig, dass immer sich wieder diese Anglizismen einschleichen. Aber dass das Kind das nicht alleine
bewältigen.
halten kann, bewältigen kann, ne? Und diese Frage, ne, da auch mitzugehen und zu gucken, braucht es jetzt gerade meine Unterstützung oder soll es das erstmal alleine versuchen? Und wenn, dann stehe ich bereit für Rückfragen und zur Unterstützung, wenn es nicht alleine klappt. So. Und das finde ich ist eine ganz, ganz schöne Haltung, dass ich, und das ist wieder dieser demokratische Erziehungsstil, der eigentlich gerade auch so favorisiert werden sollte, dass ich als Ressource meinem Kind zur Verfügung stehe, weil das Kind erstmal auch die Freiheit hat, es selber zu versuchen. In diesem Explorieren, ich versuche mal, ne, kann ich das jetzt selber regeln? Und dann, wenn ich merke, gelingt mir jetzt gerade nicht so, okay, dann kann ich auch nochmal meine Eltern fragen, was willst du jetzt machen oder kannst du mir helfen oder kannst du dies oder jenes übernehmen? Dass man da so eine Balance dann findet aus dem erstmal selber versuchen und ich habe den Rückhalt. Ne? Und in beiden Extremen, die wir jetzt benannt haben, fehlt diese Balance. Also die einen sind viel zu schnell da und die einen sind nie da. Und in beiden hat das Kind eigentlich nicht die Möglichkeit, erstmal selber zu probieren und im Notfall um Hilfe zu bitten. Also dieses auch Maria Montessori, hilf mir, es selbst zu tun. Hilf mir, dass ich es selber erstmal versuchen kann. Und wenn ich deine Hilfe dazu brauche, dann bitte hilf mir, aber nicht permanent. Ich mache das für dich. Ne? Ich trage dir hier alles vor den Punkt, Punkt, Punkt. sondern ne, ich bin für dich da, wenn es dir nicht selber gelingt. Ja? Und das finde ich ist ein schönes Bild. Also wirklich als Eltern zur Verfügung zu stehen, Freiräume zu schenken und Unterstützung anzubieten. Und anbieten ist was anderes als ich mach's für dich. Das ist immer auch in Absprache mit dem Kind, kann ich dir dabei helfen. Gerade in dieser frühen Kindheit, wo Kinder auch in diese Phase kommen, ich mache das alleine, die machen das auch alleine, die können das vielleicht noch nicht. Die Schleife sieht nicht so aus wie eine Schleife, aber die haben jetzt erstmal sich da irgendwie was zurechtgefrickelt, wie der Schuh zu ist. So, und das ist auch okay und darf eben da sein. Dann, ne, entwickelt sich das Kind eben auch seines inneren Bauplans, wie Maria Montessori sagt, gemäß in diese Richtung und wird eben nicht zu sehr auch überprägt von den Vorstellungen der Eltern, wie sollte das jetzt sein, ne? Dass wir wirklich rauskommen aus dieser erlernten Hilflosigkeit hin zur Selbstwirksamkeit. Ich habe selbst gesehen, ich kann das selber schaffen, was mir eine unheimliche Vertrauensbasis auch schafft, ne? Ich kann etwas selber. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für ja, Kinder und Jugendliche, das zu schaffen. Und da einfach auch immer als Elternteil immer wieder zu überlegen, mache ich das jetzt gerade aus Eigeninteresse, weil ich Angst habe, oder dass irgendwas schief geht, oder weil ich nicht die Geduld habe, dass das eben auch etwas länger dauert. Und schaffe ich ein Setting, wo ich mich dann ein bisschen mehr zurücknehme, um dem Kind mehr Raum zu geben, die Dinge doch auf seine Art zu versuchen.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Es war, glaube ich, nochmal schön abgerundet oder schön gesagt, so von wegen diese Spektren, ne? Der zu viel kümmern und zu wenig kümmern. Und ich bin ja durchaus ein Freund von dem, was der schlaue Buddha wohl mal gesagt ja, haben soll, der mittlere Weg, ne? So diesen mittleren Weg zu finden. Und das ist, glaube ich, wirklich oftmals wirklich so diese Erkenntnis, und eventuell konnten wir jetzt zum Erkenntnisgewinn hier nochmal oder zum Reflexionsprozess ein bisschen was beitragen und dann zu gucken, okay, wie finde ich komme ich raus aus dem Extrem? Also erstmal auch, ich lebe vielleicht gerade ein Extrem, und vielleicht auch noch ein Wort, weil du es ja auch gesagt hast, Thema Alleinerziehend. Ich finde, es gibt wirklich wahre Helden da draußen, und das sind ganz, ganz viele von den alleinerziehenden Müttern und Vätern, die arbeiten, und wow, also das finde ich teilweise so beeindruckend, was die für ein Pensum da abrocken. Also das ist schon Hut ab, wirklich. Also.
Ja, genau. Und dann, dass einem manchmal da eben halt dann die Balance fehlt, weil man selber gerade so am Struggeln ist, wie man alles schaffen kann. Und das darf dann eben auch einfach so sein, dass man dann eben nicht schafft, immer perfekt für das Kind da zu sein, ne? Dass man da selber gerade am Limit ist und vielleicht auch das zu kommunizieren, auch mit dem Kind, du, tut mir leid, da war ich jetzt irgendwie nicht für dich da, hilft dem Kind auch schon mal, dass es weiß, oh ja, eigentlich wollte da jemand für mich da sein und das hat jetzt einfach in dem Moment nicht geklappt. Und auch immer zu wissen, man darf sich auch Hilfe holen, ne? Auch als Elternteil zu sagen, hey, vielleicht kann, ne, ein Onkel, eine Tante, irgendwer,
Freunde,
Nachbarn,
Nachbarn.
Freunde etwas mit übernehmen, sodass es da eine, ja, verlässlichere Bezugssituation gibt für das Kind, wenn es jemand braucht. Ne? Und Kinder haben eigentlich diesen natürlichen Wunsch, das auch für sich selber zu kreieren. Ne? Also die haben dann auch auf einmal einen Nachbarn, mit dem die dann sich austauschen über gewisse Themen oder Freunde oder Sportverein, ältere Kinder oder so, die da was übernehmen können.
Ja, vielleicht dürfen wir da noch mehr Vertrauen haben, dass sich das gut fügt.
Ja, also das Vertrauen ins Kind zu haben, hilft, glaube ich, auch allen. Das können wir, glaube ich, zum Abschluss nochmal sagen. Das Vertrauen in das Kind zu haben, hilft allen verschiedenen Elterntypen, sich ein Stück zu entspannen in die Situation, wie sie eben gerade ist. Also denen, die eher so Helikopter-Rasenmäher unterwegs sind, auch sich zu entspannen, weil ich vertraue darauf, dass mein Kind jetzt hier den richtigen Weg geht, die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und auch denen, die vielleicht etwas mehr Zeit gerne für ihr Kind hätten, es aber gerade aus gewissen Gründen nicht haben. Und auch da dem Kind zu vertrauen, das Kind wird jetzt aus der gegebenen Situation gestärkt hervorgehen, weil es eben sehr viel Selbstständigkeit gerade lernt. Ne? Auch das, sich da selber zu entlasten in der Situation und sich nicht permanent selber zu verurteilen und zu sagen, ich spreche mit meinem Kind da offen drüber, ich sage, es kann sich Hilfe holen, es kann jemand andere noch anrufen, Freunde oder so, wenn ich nicht gerade sofort zur Verfügung stehe, hilft ja auch dem Kind. Ne? Und da eben dem Kind zu vertrauen, hey, das Kind wird schon auch aus seiner inneren Motivation einen guten Weg gehen. In
Ja,
diesem
sehr
Sinne,
schön.
lassen wir es mal so stehen. Und jeder darf sich selber da vielleicht nochmal einsortieren und allen, die im pädagogischen Kontext arbeiten, auch einfach ganz viel Mitgefühl mit den unterschiedlichsten Elterntypen, weil ich weiß, wie anstrengend das sein kann im Umgang mit den verschiedenen Elterntypen, immer wieder adressatengerecht zu agieren. Was brauchen die Eltern hier gerade auch von mir? Das kann sehr herausfordernd sein und das braucht viel Kapazität, das halten zu können und auch dann Mitgefühl mit sich selber zu haben, dass man damit so vielen unterschiedlichen Elterntypen umgehen lernen darf, damit auch wirklich sich alle gut betreut fühlen, ist wirklich eine Herausforderung, der man sich stellen darf, stellen muss. Und da einfach auch zu sehen, hey, alle haben ihr Päckchen zu tragen und ihre Motivation aus irgendwelchen Ängsten oder Erfahrungen heraus, warum sie es genau so machen. Und da so ein bisschen dahinter zu schauen und sich zu denken, okay, ich versuche sie jetzt mal so, wie sie es brauchen. Auch wenn ich vielleicht in meinem inneren Dialog eher habe, so, boah, das nervt mich jetzt gerade und das geht hier in keine gute Richtung. Und es wäre schön, wenn die Eltern anders wären. Sind sie eben manchmal einfach nicht. Und dann darf ich das vielleicht auch einfach so stehen lassen und gucke, wie ich da einen guten Umgang mit finde, indem ich es einfach auch so akzeptiere und sein lasse.
Absolut. Für diejenigen, die noch hier ein, zwei oder drei Elterntypen vermisst haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Was wir definitiv vergessen haben, wenn wir was vergessen haben, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wir haben sicherlich was vergessen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und vielleicht auch, was du für ein Elterntyp bist, Thema Selbstreflexion.
Ja.
Oder was deine Eltern für ein
Vielleicht ist es
Elterntyp
auch
sind.
ein Mischtyp.
Ja, genau,
Wie
ein
in allen
Hybrid.
Persönlichkeitstypen gibt es immer ein Mischtyp.
Genau.
Ja, genau. In diesem Sinne danken wir euch fürs Zuhören, Zuschauen und hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet aus dieser Folge. Einen mitfühlenderen Umgang mit euch selber oder mit den verschiedenen Elterntypen in eurem Umfeld finden könnt. In diesem Sinne, alles Liebe für euch und denkt wieder dran, Kommentare, Likes, Glocke, abonnieren, versenden an Leute, denen es helfen könnte, wo ihr sagt, das ist ein spezieller Elterntyp, vielleicht sollten Sie mal reflektieren. Und dann dürft ihr es natürlich sehr gerne teilen. Wir freuen uns darüber und wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.